Ja, das war ein schöner Start zur Begrüßung, die der Timo uns weitergegeben hat. Und weil es so schön war, dann wollen wir es gleich nochmal machen. Der Herr ist auferstanden. Jawohl, danke. Ich habe mir schon gedacht, eigentlich, wenn wir uns mal vor Augen führen und drüber nachdenken, was heißt es wirklich, er ist wahrhaftig auferstanden, dann bräuchte ich hier vorne gar nicht viele Worte verlieren. Dann wäre dieses Wort, der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden, eigentlich schon Predigt genug. Dann bräuchte ich hier vorne nichts sagen, aber weil ich weiß, wir sind ja auch alle hier zusammengekommen, um eben tiefer einzusteigen, habe ich natürlich auch heute noch eine Predigt mitgebracht. Vielen Dank. Es ist gerade mal drei. Das ist ein bisschen gefährlich. Ich trinke einen kleinen Schluck und dann wird es, glaube ich, weniger gefährlich. Danke. Es ist gerade mal drei Wochen her, da hat uns der Martin hier quasi eine verfrühte Osterpredigt gehalten. Wir sind ja im Lukas-Evangelium und im Lukas-Evangelium waren wir vor drei Wochen im 24. Kapitel und da ging es eben auch um die Auferstehung. Und die ganz persönliche Frage, danke. Die ganz persönliche Frage, die Martin in dieser Predigt an dich, an uns gestellt hatte, war, wer weiß es noch, das war auch gleichzeitig der Titel der Predigt. Drei Wochen ist lang. Sehr gut, genau. Die Frage war, was suchst du? Mal die Frage, die stellte dann eben auch der Engel den Frauen, die zum Grab gekommen sind. Wen sucht ihr hier? Und die Frage war dann auch ganz persönlich an dich gestellt. Wen suchst du oder was suchst du? Wonach sucht dein Herz? Heute lesen wir den Bericht über die Auferstehung nicht aus dem Lukas-Evangelium, sondern wir lesen es heute aus dem Matthäus-Evangelium. Und der leitende Gedanke wird heute keine Frage sein, die uns durch diese Predigt gedanklich leiten soll, sondern es ist eine Aufforderung und die möchte ich gleich zu Anfang hier weitergeben, ist auch gleichzeitig der Titel dieser Predigt. Und zwar ist die Aufforderung, gehe hin und sage, der Herr ist auferstanden. Das ist der Titel der Predigt und gleichzeitig die Aufforderung, gehe hin und sage, der Herr ist auferstanden. Das ist unsere Predigt heute. Lesen wir den Text aus Matthäus. Das steht im Kapitel 28, die Verse 1 bis 8. Nach dem Sabbat aber, als der erste Tag der Woche anbrach, kamen Maria Magdalena und die andere Maria, um das Grab zu besehen. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben, denn ein Engel des Herrn stieg vom Himmel herab, trat herzu, wälzte den Stein von dem Eingang hinweg und setzte sich darauf. Sein Aussehen war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie der Schnee. Vor seinem furchtbaren Anblick aber erbebten die Wächter und wurden wie tot. Der Engel aber wandte sich zu den Frauen und sprach, fürchtet ihr euch nicht. Ich weiß wohl, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier, denn er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her, seht den Ort, wo der Herr gelegen hat. Und geht schnell hin und sagt seinen Jüngern, dass er von den Toten auferstanden ist. Und siehe, er geht euch voran nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Und sie gingen schnell zum Grab hinaus mit Furcht und großer Freude und liefen, um es seinen Jüngern zu verkündigen. Und die Verse 9 und 10 lesen wir auch noch. Und als sie gingen, um es seinen Jüngern zu verkünden, siehe, da begegnete ihnen Jesus und sprach, seid gegrüßt. Sie aber traten herzu und umfassten seine Füße und beteten an. Da sprach Jesus zu ihnen, fürchtet euch nicht. Geht hin, verkündigt meinen Brüdern, dass sie nach Galiläa gehen sollen, dort werden sie mich sehen. soweit unser Predigttext. Wenn wir in diesen Text schauen, dann beginnt dieser Text mit nach dem Sabbat, aber. Und dieser Sabbat, der hier beschrieben ist, ist kein gewöhnlicher Sabbat, sondern der Sabbat nach dem Freitag, an dem Jesus am Kreuz hingerichtet worden ist, also nach dem Karfreitag. Und wir haben das Geschehen noch gut vor Augen. Gerade noch war Jesus mit seinen Jüngern zusammen. Gerade noch hatten sie das letzte Passamahl gefeiert. Und nachdem Judas dann aus ihrer Mitte hinausgegangen war, hatte Jesus das Mahl des Herrn eingeführt. Er war mit seinen Jüngern im Garten Gethsemane. Und wissend, was auf ihn zukommen würde, betete er dort in diesem Garten Gethsemane so heftig, dass seine Schweißtropfen wie Blut auf den Boden fielen. Und seine Jünger zu der Zeit, als sie mit ihm im Garten Gethsemane waren, sie schliefen. Und dann kam Judas mit der ganzen geistlichen Elite, mit der ganzen geistlichen Führerschaft, mit den Anführern des jüdischen Volkes in den Garten Gethsemane. Und Judas kam, um Jesus mit einem Kuss an sie zu verraten. Das war die Nacht von Gründonnerstag. Und noch anschließend, in der gleichen Nacht, wurde Jesus gebunden, abgeführt und in das Haus des hohen Priesters gebracht. Und was wurde dort mit ihm gemacht? Er wurde verspottet, er wurde misshandelt und geschlagen. Und dann am nächsten Morgen, also es war dann der Morgen des Karfreitag, versammelten sich wieder die kompletten Führer und die gesamte geistliche Elite des jüdischen Volkes, um Jesus eben vor den Hohen Rat zu führen. Sie konnten es nicht in der Nacht machen, weil es ist eben Sitte und auch Recht, dass bei den Juden, wenn ein Gericht gehalten wird, dieses nicht bei Nacht, sondern nur bei Tag stattfinden darf. Deswegen mussten sie warten bis zum nächsten Tag. Und dieses Gericht vor dem Hohen Rat, das tagte und kam sehr schnell zu dem Urteil, nämlich Jesus ist für sie ein Gotteslästerer, der den Tod verdient hat. So ihr Urteil. Nun hatten sie aber, weil sie in ihrem sie waren ja als Juden unter der Besatzungszone der Römer, nicht das Recht, jemanden hinzurichten. Also die Juden durften keinen töten, sondern das war das alleinige Recht der Römer. Also musste dieser Prozess, wenn sie eben auch mit dem, was sie im Herzen hatten, zum Ziel kommen wollten, ein zweistufiger Prozess sein. Sie hatten für sich schon entschieden im Hohen Rat, Jesus ist ein Gotteslästerer und er hat den Tod verdient, aber sie durften ihn nicht umbringen. Also brachten sie ihn jetzt noch vor das römische Gericht. Hier musste aber ein anderer Anklagegrund her, weil die Römer kannten in ihren Satzungen, ihren Rechtssatzungen nicht sowas wie Gotteslästerung, was den Tod verdient hatte. Also das kam da einfach nicht vor. Also mussten sie irgendeinen anderen Anklagegrund finden, um dann auch zu ihrem Ziel zu kommen, was sie vorhatten. Und was war der Anklagegrund, den sie gegen Jesus dann vor dem weltlichen Gericht, in dem Fall vor dem Statthalter Pilatus, der auch gleichzeitig der oberste Richter in der Stadt war, vorbrachten? Sie sagten, er verführt das Volk, er wehrt dem Kaiser die Steuern zu zahlen, obwohl genau das Gegenteil der Fall war, und er behauptet, er sei Christus, der König. Das zumindest entsprach der Wahrheit. Aber was war das für ein Anklagegrund? Pilatus, als er das gehört hatte, sagte auch, ich finde hier keine Schuld an ihm. Also, was ihr hier vorbringt, es ist ein gerechter Mann, ich finde keine Schuld an ihm. Und er versuchte dann irgendwie sich aus dieser Situation herauszuschlawinern, kam aber nicht wirklich weiter. Und was er tat, er sandte dann Jesus an den Herodes, und zwar konnte er es deshalb machen. Normalerweise muss das Gericht immer dort stattfinden, wo auch ein Verbrechen stattfindet. Aber es kann auch das Gericht an dem Ort stattfinden, an dem der Verbrecher oder der Angeklagte in dem Fall geboren ist oder aufgewachsen ist. Und genau das tat eben auch der Pilatus und sagte, wenn dann vielleicht Herodes an dem Ort, wo Christus aufgewachsen ist, dieses Urteil spricht über ihn, dann bin ich fein raus und muss damit nichts zu tun haben. Hat aber auch nicht funktioniert. Vor Herodes hat Jesus kein einziges Wort gesagt. Ist auch, soweit ich zumindest in der Bibel nachgelesen habe, der einzige Mensch, dem Jesus keine Antwort gegeben hat gegenüber dem Herodes. Gut, also kam er wieder zurück zu Pilatus. Hatte nicht funktioniert, dass Herodes ihn hier den Prozess machen konnte. Und dann blieb noch eine letzte Hoffnung, ein letzter Versuch, vielleicht doch noch irgendwie aus dieser Situation herauszukommen. Und er wusste, an diesem Passafest durfte den Juden ein Gefangener freigegeben werden. Und dann hat er hier den Gefangenen Barabbas, den berüchtigten Verbrecher, und Jesus vor ihnen und stellt sie vor die Wahl des jüdischen Volkes und sagt, wen wollt ihr haben? Und sie schreien, gib uns den Barabbas, gib uns den Verbrecher. Und er fragt ihn, was sollen wir mit Jesus machen? Kreuzige ihn. So die Geschichte. So übergab dann Pilatus, obwohl er ganz genau wusste, dass er hier einen Gerechten verurteilte, dem Willen des Volkes. Es war kein gerechtes Urteil, es war einfach nur der Wille des Volkes, und das Volk wiederum vollzog nur den Willen der Oberen, also der Führer des Volkes. Jesus wurde gekreuzigt, er ist dann gestorben und wurde begraben. Und das alles fand direkt vor diesem Sabbat statt, wo wir hier lesen, nach diesem Sabbat. Also nach diesem Sabbat, da wir das jetzt lesen, machten sich, wie wir es hier gesehen haben, in der Frühe am ersten Tag der Woche Frauen auf und sie gingen zum Grab. In Matthäus lesen wir von Maria Magdalena, von Maria, sie wird beschrieben als die andere Maria. Aus dem Markus-Evangelium wissen wir, dass die andere Maria die Mutter des Jakobus oder Mutter des Joses ist, und auch wird noch eine Salome im Markus-Evangelium beschrieben, die auch mit dabei war. Also es waren Frauen, die hier auf dem Weg zum Grab waren. Und wir fragen uns, über all die Reisejahre, die Jesus mit seinen Jüngern verbrachte, da waren in seiner unmittelbaren Nähe keine Frauen, die ihn begleitet hatten, schon auch Frauen, die seine Jüngerinnen waren, aber die direkten Jünger, die er um sich hatte, waren 12 Männer, die er erwählt hatte. Und da fragen wir uns, was war mit denen? Wo sind diese Männer? Hier ist der Bericht, dass die Frauen zum Grab gegangen sind. Nun, wir wissen von Petrus, er hatte noch in der Nacht, kurz bevor sie das Herrenmahl genommen hatten, kurz bevor Jesus das Mahl eingeführt hatte, mit ganzer Überzeugung gesagt, auch wenn wir mit dir in den Tod gehen müssen, wenn wir alles leiden müssen, ich werde dich nicht verleugnen. Ich werde auch mit dir in den Tod gehen. Und die anderen Jünger, die sprachen genauso. Und was war mit Petrus? Noch in der gleichen Nacht hat er den Herrn 3-mal verleugnet, und auch alle anderen Jünger, die hatten sich verstreut und waren an verschiedenen Orten. Im entscheidenden Moment waren sie gefallen. Im entscheidenden Moment hatten sie dann doch versagt. Alle guten Vorsätze, das, was wir eigentlich wollten, wie es Paulus auch dann im Römerbrief sagt, das, was wir eigentlich wollen, das tun wir nicht. Und das, was wir eigentlich nicht wollen, das tun wir dann doch. Alle Vorsätze, alles Wissen, was sie mitbekommen hatten, hatte hier nicht geholfen. Und doch, die Gnade und Güte Gottes ist größer als das Versagen der Jünger, als auch unser persönliches Versagen. Das ist die frohmachende Botschaft, die wir uns auch heute wieder vor Augen führen dürfen. Dass nun eben Frauen die ersten Zeugen der Auferstehung Jesu waren, lehrt die Jünger und auch uns heute ein Doppeltes oder ein Zweifaches. Und zwar erstens, unser Glaube ist nicht auf menschliche Weisheit gegründet. Wie komme ich darauf? Nun, hätte einer der Schreiber von den Evangelien, hätte einer dieser Schreiber sicherstellen wollen, dass die Zeugenaussagen der ersten Zeugen der Auferstehung Jesu als wirklich glaubwürdig angesehen werden sollten, so hätten sie ganz bestimmt keine Frauen als Zeugen hier aufgeführt. Warum? Frauen waren zu der Zeit Jesu zwar wirtschaftlich, durften sie ihre Geschäfte machen und sie durften auch am Wirtschaftsleben teilnehmen. Jedoch waren sie rechtlich wie sozial völlig abhängig von ihren Männern, und vor Gericht brauchten sie immer einen Vormund. Also wenn eine Frau eine Aussage vor Gericht getroffen hatte, galt diese Aussage quasi nichts. Also wenn jetzt irgendeiner dieser Schreiber wirklich sicher hätte stellen wollen, dass hier vor Gericht eine Zeugenaussage glaubwürdig wäre, dann hätte er ganz bestimmt keine Frauen hier aufgeführt. Dass Jesus nun zuerst Frauen und nicht den Jüngern erschien, lehrt uns auch zu bedenken, dass Jesus damit die Demut unseres Glaubens prüfen wollte. Nämlich eben nicht menschliche Weisheit, sondern in dem Fall nur das gehorsame Annehmen dessen, was von Jesus kommt und was in seinem Wort steht, soll unseren Glauben ausmachen. Nicht, dass wir mit unserer Weisheit sagen, ja, es hätten doch mindestens ein Mann dabei sein müssen, um diese Aussage glaubhaft zu machen. Nein, es waren die Frauen, die ersten Zeugen waren. Und das dürfen wir im Glauben, so wie es hier steht, auch dankbar annehmen. Und so prüft auch Jesus hier die Demut unseres Glaubens, indem er hier Frauen als erste Zeugen seiner Auferstehung auswählt, die es sein dürfen. Und der zweite Punkt, was lehrt es uns weiter? Jesus brachte seine Jünger wieder zurecht und versetzte sie wieder in ihren alten Stand, und zwar indem er Frauen zu Lehrmeisterinnen der Jünger machte. Jesus hatte seine Jünger einst ausgewählt als seine 12 Nachfolger, die Überbringer der frohen und rettenden Botschaft sein sollten. Sie sollten es sein, die aller Welt das Heil überbringen sollten, die der Welt diese frohmachende Botschaft weitergeben durften. Und nun, nach so vielen Jahren der Ausbildung, nach dem direkten Zusammensein mit Jesus in direkter Gemeinschaft, nach all diesen erlebten und bezeugten Wundern, wurden Jesu Jünger nun an Frauen gewiesen, um wieder zurechtgebracht und belehrt zu werden. Es war in dem Fall natürlich erstmal schwierig für die Jünger, aber auch ein sehr gnädiger Weg Jesu, ein sehr gnädiger Weg Gottes, seine Jünger wieder zurechtzubringen. Und auch uns lehrt das etwas, nämlich, dass wir Gottes gesandtes Zeugnis anzunehmen haben, und zwar egal, von wem es kommt oder wer der verkündende Mensch ist. Vielleicht auch, wenn es eine Person ist, die vielleicht nicht ganz so aussieht oder nicht gerade den Stand hat wie damals, dass man es sich hätte wünschen müssen oder wünschen können, sondern wir sollen die Botschaft von dem Überbringer annehmen, egal wer es auch ist. Gott bestimmt seine Zeugen und seine Botschafter so, wie er will, nicht wie wir sie uns vorstellen. Im Korintherbrief, im ersten Korintherbrief heißt es dazu im Kapitel 1, Vers 26, seht doch eure Berufung an, ihr Brüder. Das sind nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme. Ja, dürfen wir auch immer wieder bedenken, Jesus wählt seine Jünger und seine Botschafter aus, wie er möchte. Und es sind nicht die, die vor der Welt viel gelten, sondern es sind einfach die, die er ausgewählt hat, dass sie die Botschaft weitertragen sollen. Und da dürfen wir uns dran freuen und dann diese Botschaft auch dankbar annehmen. Weiter können wir in unserem Text lernen, dass Gott unsere menschlichen Versuche, etwas Gutes zu tun, annehmen kann und gutheißen kann, auch wenn sie im Grunde genommen relativ nichtig sind. Es ist Gottes reine Güte, Timo hat es auch in der Ansprache zum Anfang schon gesagt, es ist wirklich Gottes reine Güte, wenn der Herr unser Tun und unser Mühen annimmt. Nun, wie komme ich darauf? Die Frauen, die haben sich aufgemacht, zum Grab zu gehen. Und aus Lukas wissen wir, dass sie auch wohlriechende Salben dabei hatten. Die Frage ist, was war denn ihr Ziel, als sie zum Grab gegangen sind? Haben sie Jesus als den Auferstandenen gesucht oder haben sie den toten Jesus gesucht? Nun, offensichtlich, wenn sie die Salben dabei hatten, um ihn hier zu salben, dann haben sie nicht den Auferstandenen gesucht, sondern sie sind zu dem Grab gegangen, um einen Toten zu salben. Sie gehen nach ihrer Sitte, wie es eben auch die Gepflogenheiten dort mit sich gebracht haben, zum Grab, um den Toten zu ehren und ihn zu salben. Sie gehen, um den toten Jesus zu salben und haben es nicht im Herzen, dass der Auferstandene vor ihnen ist. Natürlich war auch ihnen verheißen, und sie hätten es auch wissen müssen, dass Jesus am dritten Tag auferstehen sollte. Doch wer mag es ihnen verübeln? Sie waren einfach zu bestürzt und auch zu verwirrt über all das, was vorgefallen war in den vergangenen Tagen, sodass sie das Wesentliche, was Jesus ihnen gesagt hatte, gar nicht mehr im Herzen hatten. Und was war das Wesentliche? Nämlich, dass Jesus, unser Herr, den Tod besiegen würde. Hätte Jesus nicht den Tod besiegt, um uns Heil und Leben zu verschaffen, so wäre das Evangelium nichts. Auch das haben wir heute früh nochmal gelesen im 1. Korintherbrief. Das ist das Wesentliche. Ich zitiere es nochmal aus dem 1. Korinther 15, Vers 14, wo es heißt, wenn aber Christus nicht auferstanden ist, so ist unsere Verkündigung vergeblich und vergeblich auch euer Glaube. Wenn das nicht stimmt, dass Christus auferstanden ist, ist alles nichts. Und im 1. Korinther 15, 17 ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. Das ist das Wesentliche, was Jesus auch vorher weitergegeben hat. Und das sollten wir nicht vergessen. Der Sieg Jesu über den Tod, das ist das Wesentliche des Evangeliums. Und diese Essenz war auch den Frauen mitgeteilt worden. Auch sie hätten wissen müssen, im Herzen, ja, Jesus hatte uns gesagt, er wird auferstehen, er wird den Tod besiegen. Aber das hatten sie nicht im Herzen, als sie zum Grab gegangen sind. Nun, trotz dieser Liebe der Frauen zu Jesus und obwohl sie wissen, dass all die Worte, die Jesus ihnen sagte, wahr sind, waren sie einfach zu durcheinander, dass sie das im Herzen hatten und mit der Gesinnung, den Auferstandenen zu suchen, zum Grab zu gehen. Darum also kommen sie mit diesen ganzen wohlriechenden Salben, um den Toten zu salben. Und dieser Gang der Frauen zum Grab zeugt somit nicht gerade vom Glauben gegenüber den Worten Jesu. Und doch ist ihr Tun Gott angenehm. Er offenbart ihnen durch einen Engel, Jesus, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Gott zeigt ihnen, euer Tun, euer Gang hier zu dem Grab ist nicht vergebens gewesen. Er wusste ja auch, wie die Dinge sich fügen. Und er lässt sie, jetzt die Frauen, als die Überbringer der frohmachenden Botschaft, lässt sie die Überbringer dieser frohmachenden Botschaft an seine Jünger sein. Auch wenn sie nicht im Glauben in dem Sinn an seine Botschaft, dass er auferstehen würde, gehandelt hatten, um zum Grab zu gehen, hat er doch ihr Tun, dass sie zum Grab gegangen sind, um ihn zu ehren, hat dieses Tun benutzt und konnte es nutzen, um diese frohmachende Botschaft weiterzutragen. Und die frohe Botschaft, die der Engel ihnen überbringt, ab Vers 5 lautet, fürchtet ihr euch nicht, ich weiß wohl, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier, denn er ist auferstanden. Wie er gesagt hat, kommt her, seht den Ort, wo der Herr gelegen hat. Und geht schnell hin und sagt seinen Jüngern, dass er von den Toten auferstanden ist. Und siehe, er geht euch voran nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. So die Nachricht des Engels an die Frauen. So dürfen auch wir lernen, auch für uns, dass manchmal unser gutes Tun, auch wenn es in den besten Absichten und mit den besten Wünschen gedacht ist, vielleicht auch in bestem Wissen und Gewissen getan, doch einzig und allein daran abhängt, ob Gott auch seine Güte daran hängt oder nicht und ob er es gut heißt, was wir ihm bringen, auch wenn es oft nicht wert ist, ihm dargebracht zu werden. Und wie bei diesen Frauen dürfen wir sehen, einfach der Wille, schon etwas zu tun, auch wenn es in dem Fall nicht ideal war, Gott kann es trotzdem recht führen. Und wie oft haben wir es auch in unserem Leben erfahren, dass von unserer Seite nicht perfekt gemacht wurde und vielleicht auch nicht im absoluten Glauben dargebracht wurde. Aber wie gnädig ist doch Gott in so vielen Situationen gewesen, dass es wieder recht geführt hat. Auch das Zeugnis, was Epsus uns heute mitgeteilt hat, auch hier, wie gnädig doch Gott mit uns immer wieder ist. Und der dritte Aspekt, da dürfen wir erkennen, dass Jesus, der lebt und eben nicht in der Verwesung geblieben ist, sondern auferstanden ist, auch für uns die Gewissheit der Auferstehungsherrlichkeit ist. Jesus ist die Gewissheit auch für unsere Auferstehungsherrlichkeit. Warum? Weil sie an Jesus schon erschienen ist. Er ist auferstanden und hat diese Herrlichkeit schon. Und auch wir, die wir an ihn glauben, werden auferstehen und werden auch diese Auferstehungsherrlichkeit haben. Jesus, er ist auferstanden und er lebt. Und so auch wir, die wir an ihn glauben, werden auch mit ihm auferstehen und wir sollen auch leben. Wir brauchen es nicht mehr wie die Frauen, Jesus im Grab zu suchen. Wir brauchen nicht mit wohlriechenden Salben oder Ölen zum Grab zu gehen und versuchen, ihn zu salben. Nein, er lebt und er ist uns vorausgegangen. Somit dürfen und sollen auch wir nicht mehr zum Grab streben, sondern wir sollen nach oben streben, so wie es Jesus uns gesagt hat. Er ist uns vorausgegangen und sagt in Johannes 14, Vers 2 und die folgenden Verse: Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Wohin ich aber gehe, wisst ihr und den Weg kennt ihr. So die Worte Jesu an uns. Den Weg kennen wir. Er ist zum Vater gegangen und er ist der Weg, er selbst, Jesus. Er sagt uns, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten und ich komme wieder und ich nehme euch zu mir, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Ja, und das wünschen wir uns auch für unser Leben, dass wir doch dort sein können und dort sind, wo Jesus ist, weil es gibt keinen schöneren Ort, auch für uns persönlich, als in seiner direkten Gegenwart und in seiner Nähe. Und wenn ich mir diese Gedanken dann, oder wenn ich diese Gedanken darüber habe und darüber nachsinne, kann ich auch immer nur wieder dankbar auf die Knie fallen und bei all dem, was uns auch sonst an Schwierigkeiten hier auf Erden begegnet, was uns an Herausforderungen im Leben entgegentritt, da brauchen wir nicht unseren Blick Richtung Grab, Richtung Tod richten, sondern unser Blick, der geht aufwärts zu Jesus, der uns vorangegangen ist. Und im Glauben können wir bezeugen und darf auch ich bezeugen, ich bin gewiss, mein Herr und Heiland lebt. Und wir dürfen sagen, du Herr Jesus, du bist den Weg vorausgegangen. Du hast schon eine Stätte bereitet und wirst auch mich eines Tages zu dir nehmen, damit, wo du bist, auch ich sein darf. Das ist unsere Hoffnung und das dürfen wir auch weitergeben. Und jetzt möchte ich euch noch ein Bild zeigen. In der letzten Woche, da bin ich auf einer Wanderung gewesen, nicht hier im schönen Oberbayern, sondern im Taunus in der Nähe von Frankfurt. Gibt es aber auch schöne Orte. Und dort bin ich auf ein Foto gestoßen, das zeige ich euch mal, das war woanders, das war in der Schweiz, so, ich hoffe, man kann es ein wenig erkennen, man sieht im Vordergrund einen relativ abgestorbenen Baum und als ich dieses Bild sah, dachte ich, naja, es ist doch auch immer wieder ein Bild für unser Leben, es ist hochgewachsen, und doch dann hier wie dieser Baum in der Mitte zerbrochen. Es ist ein toter Baum, es hängen zwar noch ein paar Äste dran, aber es sind keine Blätter mehr an diesem Baum. Und doch, wenn wir dann nach oben blicken, hinter diesem Baum, da sehen wir in der Wolke durch die Lichtbrechung in diesem Fall den Bogen Gottes, einen kleinen Regenbogen, wie er hier am Himmel zu sehen ist. Könnt ihr es auch erkennen? Einen kleinen Regenbogen über der Spitze des Baumes. Ist leider in dem Bild jetzt nicht besonders gut mit dem Beamer dargestellt, aber das hat mich so gefreut, dass ich dann wissen durfte, das ist auch ein Bild für mein, für unser vergängliches irdisches Leben. Was groß und gewaltig hier auf Erden erscheint und was vielleicht auch schnell nach oben wächst, ist in Wahrheit doch nichts anderes als Nichtiges und bald wieder dahin. Auch dieser Baum wird nicht mehr allzu lange, gehe ich davon aus, an diesem Ort stehen bleiben. Aber über diesem dürren, toten Baum dann im Himmel erstrahlt eben in dieser Lichtbrechung der Wolken der bunte Bogen Gottes. Und dort ist das wirkliche Leben, das ewige Leben, was uns Jesus verheißt. Das Leben bei dem, der selbst das Leben ist. Und dann dürfen wir wissen, das ist eine Stätte, die er uns bereitet, die wird eben nicht vergehen. Nicht wie dieser Baum, der hier abgestorben ist und der vielleicht noch zu Brennholz verarbeitet wird, sondern wenn wir unseren Blick zu ihm richten und wissen, dort, wo er ist eine ewige Stätte, dann ist es auch für uns eine ewige Gewissheit, dass wir in dieser Herrlichkeit bei ihm eines Tages sein dürfen. Und es ist eine Stätte, die nie vergehen wird und nie von ihrem Lichtglanz irgendetwas verlieren wird. Und es ist wirklich ein herrliches Bild. Und als ich das so gesehen hatte, dachte ich auch, wie herrlich ist es doch dann auch, bei Jesus zu sein und was er uns verheißen hat. Ja, hier konnte ich eben nur danken, dann auch gen Himmel blicken und sagen, danke Vater, dass du mich zu dir gezogen hast. Danke, dass ich ein ewiges, unvergängliches Erbe, ein ewiges Erbe und ein ewiges Leben bei dir haben darf. Und so wie es in Johannes 3, Vers 16 steht, danke, dass du aus lauter Liebe zu mir und zu den Menschen Jesus gesandt hast, um uns zu erlösen, damit wir Gemeinschaft mit dir, dem einzig wahren Gott, dem Leben, Licht und Liebe haben dürfen. Und wollen wir uns noch zum Abschluss die letzten beiden Verse anschauen, die Verse 9 und 10. Und als sie gingen, um es seinen Jüngern zu verkündigen, siehe, da begegnete ihnen Jesus und sprach, seid gegrüßt. Sie aber traten herzu und umfassten seine Füße und beteten ihn an. Da sprach Jesus zu ihnen, fürchtet euch nicht, gehet hin, verkündiget meinen Brüdern, dass sie nach Galiläa gehen sollen, dort werden sie mich sehen. Nun, als die Frauen auf das Wort des Engels hingingen, und nun gingen sie auch tatsächlich im Glauben hin, begegnet ihnen Jesus selbst auf dem Weg. Und was spricht er? Seid gegrüßt. So wie hier im Oberbayern. Grüß dich oder grüß Gott. Gut, bei mir kommt es nicht besonders authentisch rüber. Die Reaktion der Frauen, als sie knien nieder, umfassen seine Füße und sie beten an. Jetzt ist auch ihnen klar, dass Jesus auferstanden ist. Sie sehen Jesus hier mit eigenen Augen. Jesus lebt. Und er ist als der Auferstandene vor ihnen. Er ist ihr Gott und ihr Herr, der den Tod besiegt hat. Und in diesem Anblick, als sie das sehen, da können sie noch eines tun. Und was tun sie? Sie fallen auf die Knie, umfassen seine Füße, seine Schenkel und dankend und anbetend fallen sie vor ihm nieder. Jesus nun spricht zu ihnen und gibt ihnen einen Auftrag. Er sagt, fürchtet euch nicht. Geht hin, verkündiget meinen Brüdern, dass sie nach Galiläa gehen sollen, dort werden sie mich sehen. Sie werden jetzt die, ich hatte es vorhin als die Lehrmeister der Jünger, die jetzt wieder zurechtgebracht werden mussten, von Jesus auserwählt. Und hieran erkennen wir, dass Jesus, der Sohn Gottes, nicht nur Maria und den anderen Frauen erschienen ist, indem er sagt, geht hin, dass auch meine Brüder davon erfahren sollen nach Galiläa. Jesus wollte, dass diese Botschaft auch nicht nur den Jüngern und den Aposteln, sondern aller Welt gebracht werden sollte. Jeder sollte von dieser frohmachenden Botschaft erfahren, der Herr ist auferstanden. Und das ist auch der zentrale Baustein unseres ganzen Glaubens, worauf unser Glaube beruht. Und diese Botschaft, dass der Herr auferstanden ist, die muss einfach jeder wissen. Es darf keinen Zweifel daran geben, Jesus lebt und er ist auferstanden. Denn an Jesu Auferstehung hängen unsere Hoffnung und unser Heil auf Gerechtigkeit. Zwar hat Jesus am Kreuz für unsere Sünden bezahlt. Und dann könnten wir sagen, naja, wenn er schon für unsere Sünden bezahlt ist, darin ist doch dann schon unser Leben mit Christus perfekt. Also warum hätte er überhaupt noch auferstehen müssen, wenn wir denn schon von all unserem Schmutz und von unseren Sünden gereinigt sind? Doch er durfte nicht im Tod bleiben. Er durfte nicht in diesem schwachen Zustand des Todes bleiben. In Römer 1, Vers 4 ist es beschrieben als, durch seine Auferstehung ist Jesus in Kraft nach dem Geist der Heiligkeit erwiesen als der Sohn Gottes. Im Umkehrschluss wäre er nicht erwiesen als der Sohn Gottes, der in Kraft nach dem Geist der Heiligkeit auferstanden ist, wäre er in diesem schwachen Zustand des Todes geblieben. Also Jesus, unser auferstandener Herr, will, dass auch wir zu ihm kommen. Er möchte, dass wir wissen, er ist auferstanden und er lebt. Und er hat, wie wir auch schon in Johannes 14 gelesen haben, alles für uns vorbereitet. Er hat den Weg gebahnt, dass wir zu ihm kommen dürfen. Und in seiner Gnade wartet er auch häufig nicht, bis wir ihn von uns aus suchen würden. Wer von uns hat Jesus wirklich schon von sich aus gesucht, sondern er hat schon vorgesorgt, dass wir durch die Botschaft des Evangeliums, auch wie sie heute hier wieder weitergegeben wird, wie sie an vielen Orten weitergegeben wird, durch diese Botschaft des Evangeliums hat er dafür gesorgt, dass diese Botschaft auch zu uns als Menschen das rettende Evangelium weiterträgt. Und zwar aus dem Mund der Botschafter, die er bestimmt. So wissen wir, Jesus lebt, er ist wahrhaftig auferstanden. Und die Gerechtigkeit, die wir in Christus haben, ist unsere Freude, mit der wir auch zur himmlischen Gerechtigkeit gelangen werden. Das dürfen wir wissen und deswegen freut es mich auch, wenn wir es immer gemeinsam bezeugen dürfen. Der Herr ist auferstanden, ja, er ist wirklich wahrhaftig auferstanden. Und diese Gerechtigkeit, die wir in Christus haben, ist einfach unsere Freude. Nicht die eigenen Errungenschaften oder die eigenen Verdienste, sondern Christus und was er für uns getan hat, seine Gerechtigkeit. Das ist unsere Freude und auch unser Zugang dann zum Himmel und zu der himmlischen Gerechtigkeit, die uns auch dort angedacht und zugedacht wird. Und darum weist er die Frauen hier an, unser Predigtext, gehe hin und sage, der Herr ist auferstanden. Timo hatte in der Ansprache am Morgen gesagt, es ist wichtig für uns, dass wir uns immer wieder vor Augen führen, dass wir wachsam sein sollen, dass wir schauen sollen, wie können wir unser Leben und diese Zeit, die wir hier noch haben, sinnvoll nutzen, die Zeit auskaufen, dass wir wachsam sind. Und ich denke, genauso wie wir wachsam sein sollen, gehört dieser Ruf, der an diese Frauen erging und der dann weitergeht an alle Menschen, die ihm nachfolgen, auch dieser Ruf ergeht an uns. Gehe hin und sage, der Herr ist auferstanden. Amen.